Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister tagen noch. In etwa einer halben Stunde ist eine Pressekonferenz angesetzt. Und dann wird sich zeigen, wie denn das viele Geld genutzt werden kann und soll, das der neue Corona-Aufbaufonds enthält. Während hier noch verhandelt wird über das Geld ausgeben, hatte der EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni im Vorfeld schon mal darauf hingewiesen, dass sich die Einzelstaaten langsam aber sicher auf den Entzug der Billionenhilfen der EU einstellen müssten. Noch im Februar soll entschieden werden, wann die Regeln für die Staatsverschuldung wieder eingesetzt werden, die derzeit außer Kraft sind. Das wird spannend. Die Ergebnisse der Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister werden wir dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr vorlegen. Hier geht es jetzt erst einmal unter anderem um Homeoffice, um Krisengewinner und Konjunktur sowie um den Jahresbericht des Deutschen Spendenrats. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Und dann steht bzw. stand ja heute noch ein anderes Ereignis auf der Tagesordnung, nämlich das Treffen des Bundeswirtschaftsministers mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden. Vereinbart wurde unter anderem, künftig eine Öffnungsstrategie zu erarbeiten. Wie beurteilen denn die Anleger an der Börse dieses Treffen? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Jan Plate zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie also sieht es aus, Herr Plate? Was bewegt den deutschen Aktienindex und natürlich in welche Richtung?
Also bisher ist zumindest nicht so richtig wirklich zu sehen, dass der Gipfel von Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Anleger und die Finanzmärkte bewegen würde. Der deutsche Aktienindex DAX hält sich auf hohem Niveau, nicht weit vom Rekord entfernt. Der DAX pendelt aber im Grunde genommen bisher so kaum verändert um den Schlussstand von gestern. Der DAX jetzt im Moment sogar mit einem hauchdünn kleinen Minus von 20 Punkten bei 14.091 Punkten, bevor der dann heute Nachmittag nach dem amerikanischen Feiertag von gestern die Wall Street am Nachmittag wieder dazu kommt. Und ja, auch das ZDW-Konjunkturbarometer scheint Anleger kaum zu bewegen. Die für den ZDW-Index Befragten schauen zwar optimistisch in die Zukunft. Der ZDW-Index ist ja gegenüber dem Vormonat um 9,4 Punkte auf 71,2 Punkte gestiegen. Allerdings, die aktuelle Konjunkturlage ist etwas schwächer als im Januar. Ja, und damit auch eben zum Börsengespräch mit Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der VP-Bank aus Liechtenstein. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung geführt und ja, die ZDW-Konjunkturerwartungen mit so ein bisschen Distanz betrachtet, lässt sich da eine klare Tendenz ableiten?
Die ZDW-Konjunkturerwartungen bewegen sich seit September im Zickzackkurs. Es geht mal nach oben, wieder nach unten, jetzt wieder nach oben. Also eine klare Tendenz lässt sich nicht ableiten und das spiegelt sicherlich das hohe Maß an Unsicherheit wider.
Wie ist das Thema Grenzschließungen Tschechien und Tirol einzuschätzen für die Wirtschaft und die Konjunktur? Ist das kritisch für die Autobauer, die Industrie und die Wirtschaft oder sind das nur kleine, nicht so dramatische Maßnahmen?
Bliebe es jetzt bei diesen regionalen Grenzschließungen, ich glaube, dann käme die deutsche Wirtschaft hier noch mit einem blauen Auge davon. Gefahr bestünde natürlich, wenn diese Grenzschließungen auch an anderen Orten etabliert würden, beispielsweise gegenüber Frankreich. Das wäre sicherlich sehr kritisch zu sehen. Eine funktionierende Logistikkette ist die Hauptschlagader der Industrie.
In Deutschland soll Gesundheitsminister Spahn ab dem 1. März kostenlose Schnelltests für alle planen. Wäre das ein Gamechanger, eine sehr wichtige Änderung?
Ja, das wäre tatsächlich eine neue Strategie, eine gute Strategie, um mit dem Virus besser umgehen zu können. Allerdings hege ich da meine Zweifel, ob tatsächlich für alle dann auch flächendeckend genügend Testmaterial zur Verfügung stehen wird.
Der Gipfel von Peter Altmaier mit den Wirtschaftsverbänden, es geht um mögliche Stellschrauben. Altmaier pocht eher auf Gesundheit gegen eine dritte Welle. Die Wirtschaft schreit auf, will Öffnungsperspektiven, Hilfsgelder sollen schneller fließen. Gerade die November- und Dezemberhilfen fließen nur langsam. Unternehmen beklagen Bürokratie. Steht das Wirtschaftsministerium und die Hilfsprogramme dazu recht in der Kritik?
Jein. Sicherlich, Fakt ist, die Gelder fließen nur zögerlich. Aber hinter der schleppenden Auszahlung der Überbrückungshilfen 2 und 3 ist allerdings ein ganz anderes Problem zu sehen. Unsere öffentliche Verwaltung in Deutschland ist mittlerweile personell, finanziell und technologisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Oder um es mal deutlich beim Namen zu nennen, die öffentliche Verwaltung ist mittlerweile eine Wachstumsbremse.
Stichwort Hilfsgelder, was tun gegen die Corona-Krise? Da ist das Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister auch mit der Frage, wie werden die 750 Milliarden Euro aus dem neuen EU-Corona-Aufbaufonds RRF genutzt? Worauf sollte da geachtet werden?
Die Verteilung steht im Prinzip fest. Allerdings, das kennen wir bereits schon aus der Vergangenheit, die Kunst ist dann tatsächlich, diese Gelder auch abzurufen. Einigen Ländern fällt das relativ einfach aufgrund einer gut funktionierenden Verwaltung. Anderen Ländern wiederum fällt das relativ schwer. Und leider sind es genau diese Länder, die im Moment auch auf diese Hilfen angewiesen sind. Da fällt mir unter anderem in diesem Zusammenhang natürlich Italien ein. Und ja, ich bin jetzt mal zuversichtlich, dass es Mario Draghi tatsächlich gelingen wird, hier für Einigkeit zu sorgen und dass dann auch diese Mittel adäquat aus Brüssel abgerufen werden können.
In Deutschland die Diskussion um Grenzschließungen und Hilfsgelder, in Europa die Diskussion um den Aufbaufonds. Auf die Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung in Deutschland und Europa geschaut. Womit aktuell rechnen Sie, mit welchen Wirtschafts-BIP-Zahlen für dieses Jahr?
Für Deutschland rechne ich mit einem Wirtschaftswachstum von 3%. Allerdings müssen wir hier natürlich mit einkalkulieren, dass wir einen kräftigen Basiseffekt sehen werden. Und das Wachstum, zusätzliche Wachstum über diesen Basiseffekt fällt dann wiederum relativ kommod aus. Ähnliches erwarte ich für die Eurozone. Hier dürfte ein Wachstum von rund 3,5% im laufenden Jahr zu erwarten sein.
Soweit Thomas Gitzel von der VP Bank über den neuen ZEW-Index und zur Lage der Konjunktur. Konjunkturdaten gab es, Herr Plate, heute auch aus Brüssel. Die Wirtschaft der Eurozone ist von Oktober bis Dezember 2020, also inmitten der zweiten Corona-Welle, nicht ganz so stark geschrumpft wie zuvor vermutet, so die Statistiker. Hat das Folgen für den Euro?
Der Euro kann zumindest etwas zulegen. Der Euro steigt auf 1,2166 $ und in dem Zusammenhang auch der Blick auf die digitale Kryptowährung Bitcoin, der übrigens gerade vor etwa 10 Minuten einen neuen Rekord geknackt hat, nämlich die Marke von $50.000. Der neue Rekord liegt jetzt bei $50.031 für den Bitcoin. Bei den deutschen Staatsanleihen, da tut sich heute kaum was. Die durchschnittliche Rendite ist unverändert bei -0,41%.
Und wie ist die Lage bei Gold und bei anderen Rohstoffen? Da hören wir ja derzeit von einer verstärkten Nachfrage. Wo fällt das besonders ins Auge?
Zunächst mal, der Goldpreis notiert kaum verändert bei rund $1,818. Allerdings sonst bei den Rohstoffen zu bleiben. Preisanstiege sind bei Kupfer, bei Eisenerz oder auch Platin zu beobachten. Der Preis für Öl, die Nordseesorte Brent, bewegt sich weiter über der Marke von $60 bei rund $63.
Und schauen wir noch auf die Nebenwerte, auf den MDAX. Hier gab es ja zuletzt neue Rekorde. Wie ist denn die Lage aktuell? Bleibt die Stimmung gut?
Die Stimmung bleibt gut im MDAX mit den mittelgroßen Werten. Der MDAX hat erstmals die Marke von 33.000 Punkten übersprungen. Der MDAX steigt jetzt um etwas mehr als ein halbes Prozent auf 33.138 Punkte.
Und wenn wir noch kurz auf Einzelwerte schauen, wo sehen Sie besonders auffällige Gewinner und oder Verlierer des Tages?
Die Preisanstiege bei Kupfer oder Eisenerz sind ja zu sehen. Das wiederum beflügelt Aktien der Industrie- und Stahlkonzerne ThyssenKrupp oder Salzgitter um durchschnittlich 2%.
Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute ist dort die Luft etwas raus, es fehlt derzeit der Schwung. Insgesamt aber gilt, wer sein Geld an der Börse angelegt hat, der kann sich derzeit zu den Krisengewinnern zählen, während Corona sonst für Kurzarbeit sorgt, Existenzangst auslöst und viele in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt. Abgesehen vom Tagesgeschehen wollten wir mal schauen, warum hat sich eigentlich die Börse in der Krise so positiv entwickelt und wer profitiert alles davon? Denn nicht nur, wie man meinen könnte, die reichen Anleger sind die Nutznießer, wie Nikolaus Buschlieter erläutert.
Krise? Welche Krise? An der Frankfurter Börse ist von schlechten Nachrichten um längere Lockdowns und Impfverzögerungen wenig zu spüren. Im Gegenteil, der DAX eilt von einem Rekord zum nächsten. Für die gute Stimmung sorgen eine ganze Reihe von Faktoren. In den USA wird ein billionenschweres Konjunkturprogramm erwartet. Das freut die deutschen Exporteure. Auch China, der andere wichtige deutsche Absatzmarkt, brummt wieder. Die Europäische Zentralbank pumpt ebenfalls Billionen Euro in die Märkte. Und die Börsianer hoffen immer noch auf einen Durchbruch bei den Impfungen, erzählt Andreas Lipko von der Comdirect.
Man kann also davon ausgehen, dass die Investoren und Anleger antizipieren, dass wir ab Juni, Juli diesen Jahres eine Konjunkturerholung sehen werden, die dann auch eine Nachhaltigkeit hat, sodass man Investments in deutsche Aktien derzeit dann begründen kann.
Profitieren von den Kursgewinnen an der Börse nur die reichen Anleger? Dieser Eindruck stimmt nur zum Teil. Natürlich hat der Chef von Amazon, Jeff Bezos, durch Aktienverkäufe Milliarden Dollar einstreichen können. Und Tesla-Gründer Elon Musk treibt die Kurse seines Unternehmens mal kurz mit Tweets in die Höhe. Von der Goldgräberstimmung an den Märkten profitieren aber auch viele Neueinsteiger, die wegen der Nullzinspolitik lieber in Aktien investieren als in ein Sparbuch. Mindestens 4 Millionen Deutsche sollen letztes Jahr zum ersten Mal in Aktien eingestiegen sein, berichtet das Meinungsforschungs-Startup Civey. Damit dürften mehr Menschen am Kapitalmarkt sein als zu Zeiten der New Economy. Unter den Neubörsianern sind auch viele junge Leute, die Angst haben, einen Trend zu verpassen, sagt Finanzprofessor Andreas Hacketal von der Frankfurter Goethe-Uni.
In Zeiten von Social Media, wo wir weltweit mitbekommen, was die anderen machen und insbesondere mitbekommen, dass andere über die Aktien oder auch über Bitcoin schnell reich werden, ist die Angst bei einigen doch umso größer. Und ich denke, einige hat es dazu geführt, nach vielen Jahren des Überlegens jetzt zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich nicht auch noch diese Welle verpassen.
Generell gilt, steigt der Kurs einer Aktie, dann verdienen daran alle ihre Besitzer, nicht nur die Reichen. Letztere haben aber meistens mehr Geld übrig, um in Aktien zu investieren. Was aber nur wenige wissen, auch Menschen, die gar keine Aktien haben, können sich derzeit über die hohen Kurse freuen. Zum Beispiel Millionen von Versicherungskunden, erklärt Hermann Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp.
Die haben nämlich fondsgestützte Versicherungen und in diesen Fonds, da sind ja diese Wertpapiere drin, die jetzt viel, viel mehr wert geworden sind. Das heißt, formal und auf dem Papier sind jetzt ihre Depots mehr wert, ihre Versicherungen auch. Wichtig ist, bekommen sie das Geld auch? Naja, wer das jetzt ausgezahlt bekäme, der hätte den Vorteil, wer das Geld vielleicht später erst ausgezahlt bekommt, der hat natürlich das Risiko, dass die Börsen wieder runtergehen.
Das Risiko bleibt also am Aktienmarkt. Die Börse ist keine Einbahnstraße, in der es nur nach oben geht. Verluste treffen alle, aber die, die weniger Geld haben, natürlich deutlich härter.
Nicolas Buschlüter blickte auf die Profiteure der Kursgewinne an der Börse. Viele Wissenschaftler sind überzeugt, eine Reduzierung von Kontakten in der Arbeitswelt kann sich auf die Verbreitung des Coronavirus auswirken. Es kommt zu weniger Infektionen. Das zeigen immer wieder Untersuchungen. Auch gezeigt hatte sich aber zuletzt, dass nicht so viele Beschäftigte wie gewünscht von zu Hause aus arbeiten. Deshalb kam es ja auch von der Bundesregierung zur Corona-Arbeitsschutzverordnung. Hat die was bewirkt? Das hat sich das WSI angeschaut, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und die Ergebnisse der Befragung heute veröffentlicht. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Noch im November, zu Beginn des zweiten Lockdown, lag der Anteil der Beschäftigten, die ganz oder überwiegend im Homeoffice arbeiteten, mit nur 14%, irritierend niedrig, meint die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Bettina Kohlrausch. Und auch im Dezember stieg der Anteil der Homeoffice-Beschäftigten nur leicht an.
Und das hat uns veranlasst, nochmal nachzufragen, wie wir denn jetzt nach auch der Verordnung, aber auch den Appellen unter anderem vom Bundespräsidenten, den Gewerkschaften und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wo wir denn jetzt eigentlich im Januar stehen. Und da stehen wir dann tatsächlich bei 24%, also fast einem Viertel der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten. Und das ist schon eine deutliche Verbesserung.
Damit liegt der Anteil der Menschen, die die meiste Zeit von zu Hause aus arbeiten, nur noch leicht unter dem Stand während des ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres. Da waren es 27%. Im Januar kam mit der Arbeitsschutzverordnung die klare Anweisung an die Arbeitgeber, dass sie allen Beschäftigten die Möglichkeit von Homeoffice anbieten müssen, sofern das ihre Tätigkeiten zulassen. Dass dies unter pandemischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, zeigen andere Studien. Die belegen klar, dass die Gefahr einer Corona-Ansteckung deutlich höher ist für diejenigen, die mit anderen Menschen in Büros zusammentreffen.
Das sehen wir da, ja. Da gibt es schon die Tendenz in den Daten, sehen wir da klare Muster, dass das so ist. Also dass es da eine höhere Gefahr gibt, die durchaus beträchtlich ist, wenn man jetzt in Tätigkeiten, die man eigentlich von zu Hause machen könnte, jetzt aktuell im Büro erscheint und da viel physischen, persönlichen Kontakt hat.
Sagt Florian Kunze von der Universität Konstanz. Er hat in einer Langzeitstudie Beschäftigte mit Tätigkeiten untersucht, die von zu Hause aus zu erledigen möglich sind. In seinen Studien hat er errechnet, dass die Gefahr einer möglichen Ansteckung im Büro 8-mal höher ist, als wenn die Beschäftigten in den eigenen 4 Wänden arbeiten. Allerdings sind die Bedingungen zu Hause zu arbeiten in den meisten Fällen schlechter als im Büro, zumal dann, wenn Kinder und Homeschooling dazukommen. Das ist einer der Gründe, warum die betroffenen Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus mit gemischten Gefühlen betrachten. Bettina Kohlrausch.
Die Leute sind schon auch glücklich im Homeoffice, schätzen die gewonnene Flexibilität, schätzen sicherlich auch im Moment den damit einhergehenden Gesundheitsschutz. Aber sie wünschen sich perspektivisch für die Zeit nach der Pandemie auch die Möglichkeit des direkten Kontaktes mit den Kollegen und Kolleginnen. Weshalb wir auch mal sagen, das Ideale ist eigentlich ein paar Tage fest zu Hause und dann aber auch feste Tage im Betrieb. Also abwechselnd. Es ist nicht gut, wenn die Leute komplett zu Hause verschwinden.
Das deckt sich auch mit anderen Studien. Zwar sorgen sich rund ein Drittel der Beschäftigten, die noch in Firma und Betrieb arbeiten müssen, vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus. Rund ein Drittel der Befragten in der Studie von Florian Kunze hat ihre Präsenz im Büro aber auch damit begründet, weil sie die dortigen Sozialkontakte oder die Ruhe im Büro als angenehm empfinden. Ein Hindernis für das Homeoffice schließlich kann schlicht die mangelnde technische Ausstattung sein. So hat der Deutsche Beamtenbund unlängst kritisiert, dass es jahrelang versäumt worden war, in den öffentlichen Betrieben für ausreichend Leitungs- und Serverkapazitäten zu sorgen.
Mischa Erhardt stellte die neue Homeoffice-Untersuchung des WSI vor, die Erwerbstätigkeit von zu Hause. Ja, und das ist doch mal eine gute, eine erfreuliche Nachricht. Solidarität ist immer noch ein hohes Gut in Deutschland, zumindest wenn man als Zeichen der Solidarität die Spendenbereitschaft heranzieht. Im vergangenen Jahr wurde mehr Geld gespendet als 2019, so heute der Deutsche Spendenrat in seiner Jahresbilanz, die in Berlin vorgestellt wurde. Von dort berichtet Nina Armin.
In Pandemiezeiten halten die Menschen ihr Geld lieber zusammen, könnte man denken. Die Bilanz des Deutschen Spendenrates für das vergangene Jahr zeigt eine andere Realität. 2020 wurde trotz Corona deutlich mehr gespendet als in den Vorjahren.
Das klassische Geldspendenvolumen lag im letzten Jahr bei 5,4 Milliarden Euro. Und das ist ein richtig kräftiges Plus von 5%.
Sagt Bianca Kokoran vom Marktforschungsinstitut GfK, das im Auftrag des Spendenrates jedes Jahr untersucht, für was die Deutschen gespendet haben und auch wie viel. Auffällig ist dabei, dass die Leute besonders tief während der beiden Lockdowns in ihre Geldbeutel griffen. Im März gab es 13% mehr Spenden als im Vorjahr und während der ohnehin spendenstarken Vorweihnachtszeit 18%. Max Melzer, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates, glaubt, viele Menschen hatten im Lockdown mehr Zeit nachzudenken.
Weil auf einmal viele Dinge, die völlig für garantiert hingenommen worden sind, auf einmal zur Frage standen. Lebensmittelversorgung, Gesundheitsversorgung, all diese Dinge, da haben die Menschen schon deutlich reflektiert.
Außerdem gab es während des Lockdowns schlicht weniger Möglichkeiten, das Geld selbst auszugeben. Restaurants, Geschäfte, Friseure, alles zu. Viele Spenden seien in Corona-Hilfsfonds geflossen, sowohl im humanitären als auch im kulturellen Bereich, so Melzer. Organisationen, die zum Geldeinsammeln Publikum brauchen, hatten es während der Pandemie allerdings schwerer.
Wenn Sie letztendlich Ihre Spendeneinnahmen generieren mit Präsenzveranstaltungen jeglicher Form, dann haben Sie im letzten Jahr ein großes, großes Problem gehabt. Weihnachtsmärkte sind ausgefallen als Platz für Sammelaktionen. Im Sport sind die ganzen Breitensportturniere am Wochenende, Fußballturniere am Wochenende weggefallen.
Auch wenn im vergangenen Jahr deutlich mehr gespendet wurde, ist auffällig, dass die Zahl der Spenderinnen und Spender im Vergleich zum Vorjahr um 500.000 zurückging. Die sehr gute Spendenbilanz kommt dennoch zustande, weil der durchschnittliche Spendenbeitrag höher lag, sagt die GfK-Analystin Kokoran.
Die 19 Millionen, die wir da haben, die spenden aber sehr viel. Die Durchschnittsspende liegt bei sensationellen 40 Euro.
Besonders großzügig ist weiterhin die Generation 70+, mit einer durchschnittlichen Einzelspende von 400 Euro. Für den Deutschen Spendenrat wirft das wichtige Zukunftsfragen auf. Um an die künftigen jüngeren Spenderinnen und Spender ranzukommen, müsse man noch stärker neue digitale Wege gehen.
Nina Armin zum Jahresbericht des Deutschen Spendenrates. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner haben die jährlichen Daten zu den Luftschadstoffen in Deutschland vorgelegt. Wie haben sich 2020 die Werte für Stickoxide und Feinstaub entwickelt und welchen Einfluss hatte hierbei die Corona-Pandemie? Mehr dazu von Marcel Heberlein.
Beim Feinstaub gab es 2020 die besten Zahlen seit Beginn der Aufzeichnung Ende der 90er Jahre. Grund war laut Umweltbundesamt vor allem der sehr milde Winter. Nach einer Schätzung der Europäischen Umweltagentur ist Feinstaub jedes Jahr verantwortlich für Zehntausende vorzeitige Todesfälle in Deutschland. Das Umweltbundesamt fordert, dass die Grenzwerte verschärft werden. Auch die Belastung durch Stickoxide ging im letzten Jahr deutlich zurück. 2019 lagen noch 25 deutsche Städte über dem EU-weiten Grenzwert. 2020 waren es nur noch einige wenige, zum Beispiel München und Hamburg. Wie kam es zu den Verbesserungen? Der Einfluss von Corona war nur gering, sagt das Umweltbundesamt. Denn nur 4 Wochen lang, im März und April, gab es deutlich weniger Verkehr auf den Straßen. Doppelt so viel geholfen hat demnach zum Beispiel, dass Menschen von alten, dreckigen Autos auf neue umgestiegen sind, die tendenziell weniger Stickoxide ausstoßen. Auch Software-Updates bei alten Dieselautos haben die Luft verbessert. Dagegen haben lokale Diesel-Fahrverbote laut dem Umweltbundesamt nur wenig gebracht.
Marcel Heberlein und die Luftschadstoffe in Deutschland 2020. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert werden die Corona-Wirtschaftshilfen und der Ausbau des Mobilfunknetzes.
Verständnis und Mitgefühl vermissen in diesen Wochen hunderttausende Unternehmen und Solo-Selbstständige, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin zum ersten Thema. Die Maschine Merkel vermittelt den Eindruck, als seien 4 oder 5 oder mehr Monate Lockdown unvermeidlich. Das wiederum macht ganze Branchen fassungslos und lässt Betriebe aufgeben. Bis jetzt sind 80 Milliarden Euro durch Bund und Länder bewilligt worden. Hinzu kommen fast 25 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld. Die reguläre Auszahlung der Novemberhilfe läuft jedoch erst seit Mitte Januar und ist damit das berüchtigtste Beispiel für ein Organisationsversagen, das nicht nur Oppositionspolitiker dem Wirtschaftsministerium vorwerfen. Ähnlich sieht es die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Wirtschaftsminister Altmaier schwingt in Talkshows große Reden. Intelligente Modelle für den Handel erfordern aber Ideen. Eine kluge Steuerung der Kundenströme etwa oder mehr Platz an der Kasse, damit sich die Menschen möglichst wenig begegnen. Die Frankfurter Rundschau kritisiert, dass sich Bund, Länder und Ministerien gegenseitig die Schuld zuweisen, anstatt an einem Strang zu ziehen. Eine bundesweit einheitliche Antragstellung und Plattform zur Verwaltung der Hilfen ist sinnvoll. Es ist zweifellos ein kompliziertes Unterfangen, binnen kürzester Zeit Milliardensummen an hunderttausende Unternehmen auszuzahlen. Altmaier hat recht, wenn er sagt, dass es keine Blaupause gab. Doch gerade weil alle Beteiligten um die Größe der Aufgabe wussten, hätten sie enger zusammenarbeiten müssen. Für die Betreiber von Mobilfunknetzen in Deutschland wächst mit 1&1 drillisch die Konkurrenz. 4 sind besser, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und meint, 1&1 drillisch schwingt sich neben O2, Deutscher Telekom und Vodafone zum neuen Netzbetreiber auf. Dass ausgerechnet O2 dafür den Weg freimacht, entbehrt nicht der Ironie. War es doch der Ableger des spanischen Telefonica-Konzerns, der den Markt 2014 durch die Übernahme von E-Plus von 4 auf 3 konsolidiert hatte. Nun muss er dem Herausforderer unter die Arme greifen und dessen neu entstehendes Netz mit dem eigenen zusammenschalten. Vorläufig kann sich O2 damit trösten, dass der Vertrag sichere Einnahmen und eine höhere Auslastung der eigenen teuren Funktürme beschert. Doch wer den besseren Deal gemacht hat, wird sich in den Ballungsräumen entscheiden. Eine gute Nachricht ist die Einigung auf jeden Fall für die Verbraucher. Soweit die FAZ.
Und mit dieser Ansicht über die gute Nachricht für Verbraucher endete die Wirtschaftspresseschau. Gleich ab 10:50 folgt die Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über Corona und die spezielle Lage in Osnabrück und in Hamm. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.